Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ja, Faith on Trial, schon wieder eine neue Serie. Wir kommen ja gerade eben aus der Vater-Unser-Serie raus. 3 Sonntage geballtes Vaterunser. Davor The Chosen, davor Victorious, davor, boah, das weiß niemand mehr, oder? So crazy. Eine Serie nach der anderen. Bam, bam, bam. Geht's dir manchmal zu schnell? Mir schon. Ganz ehrlich. Für mich ist das manchmal zu viel. Ich bräuchte manchmal mehr Zeit. Diese Themen, diese Sonntage, das, was uns so beschäftigt, was da alles so drinsteckt in so einem Sonntag, ich bräuchte da eigentlich viel mehr Zeit, um das aufzuarbeiten, um diese Themen da nochmal drüber nachzudenken, um einzutauchen in diese Bibelstellen, sie wirken zu lassen, zu beten, ja, um am Ende dann tatsächlich auch eine Veränderung in meinem Leben zu erfahren. Und ich möchte dich einladen, nimm dir diese Zeit. Nimm dir die Zeit außerhalb der Sonntage. Such dir einen Freund, eine Freundin, eine Zweierschaft, eine Small Group, einen Hauskreis, eine Bible Study Group, wie immer du das nennen willst. Aber such dir einen Ort, wo du diese Themen weiter bearbeitest, wo du dranbleibst, wo du sagst, hey, das, was mich so beschäftigt hier und das, was Gott auch in mir beschäftigt, das möchte ich fix machen, nochmal mit jemand anderem. Und wenn du dann so Entschlüsse fasst und sagst, ja, ich will was ändern, ich möchte Schritte gehen, dann mach es nicht einfach nur so für dich. So nach dem Motto, du gehst zur Tür raus, so, ab morgen wird die Welt anders. Ich garantiere dir, sie wird nicht anders. Mach es fix. Such dir einen vertrauensvollen Rahmen. Vielleicht ist es dein Partner oder sonst jemand, wo du sagst, hey, komm diesen Schritt, ich möchte ihn wirklich konkret gehen. Und begleite mich, trag mich mit, hinterfrag mich, schüttel mich, wenn ich nicht dranbleibe, aber lass uns diesen Schritt gemeinsam gehen und verbindlich werden. Warum ist das so wichtig? Ich nehme euch rein in eine Bibelstelle ganz am Anfang der Predigt. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man beibringen muss, die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen, nur wer seine Urteilsfähigkeit geschult hat, der kann auch zwischen Gut und Böse unterscheiden. So, und jetzt kannst du dich gerade mal schön selber prüfen, wie du über mich und diese Kirche denkst. Warum hat er diese Bibelstelle gewählt? Will er mir sagen, dass ich noch ein Baby im Glauben bin? Will er mir sagen, dass ich eigentlich noch gar nicht viel vertrage? Nein, das will ich alles gar nicht sagen damit. Wenn es dein Ding ist, okay, dann nimm es mit, aber ich möchte auch was anderes raus. In dieser Bibelstelle wird ein Bild verwendet. Und der Autor, wer auch immer es jetzt wirklich gewesen ist in dem Hebräerbrief, er verwendet das Bild von Nahrung im Zusammenhang mit dem Glauben, mit dem, was wir glauben. Und wie ist das mit Nahrung? Da sagt er, hey, es gibt Babymilch. Da gehst du reflexartig ran, das muss dir niemand beibringen, da gehst du einfach und du nuckelst und du saugst und du schluckst und fertig. Ist total easy, gell? Das geht einfach im Mund schlucken und gut ist. Also meistens. Manchmal kommt es wieder raus, aber meistens geht es gut. So, und dann sagt er, jetzt gibt es aber auch feste Nahrung. Christen reden oft so von Schwarzbrot-Message. Frag sie mal, was sie damit meinen. Aber es gibt so feste Nahrung. Und was ist bei fester Nahrung der Unterschied zur Milch? Du musst sie kauen. Und zwar richtig kauen. Was passiert, wenn du feste Nahrung nicht kaust? Im besten Fall verdaust du die Nährstoffe einfach nicht. Ja, dann schluckst du es runter und das, was da eigentlich gut ist, was Nahrhaftes drin ist, was du bräuchtest, du verdaust es nicht, es geht halt einfach wieder raus. So, das ist der gute Fall. Im dümmsten Fall bleibt es im Hals stecken. Und dann ist nicht gut. Was passiert im Glauben, wenn wir dieses Bild anwenden von Milch und fester Nahrung. Was ist da der Punkt? Wir reden ja nicht von Verdauungsproblemen im Glauben, oder? Habe ich jetzt noch nie gehört, dass jemand reingekommen wäre und sagt, du Mike, ich stecke gerade voll in einer Glaubenskrise, ich habe so Verdauungsprobleme. Wenn wir über den Glauben reden, dann nehmen wir eher das Wort Zweifel. Unsere Verdauungsprobleme im Glauben sind oft Zweifel. Und darum soll es in dieser Serie auch gehen. Wir wollen den Glauben ins Kreuzverhör nehmen. Wir wollen die Dinge anschauen, die uns zum Zweifeln bringen, die uns zweifeln lassen am Glauben, an Gott selbst, an allem Möglichen. Und wir wollen uns das anschauen und schauen, hey, was machen diese Zweifel mit uns? Und wie können wir damit umgehen? Und Zweifel, habe ich gemerkt, da gibt es unter uns Christen so zwei ganz große Lager. Das eine Lager, das ist so in einigen Gemeinden üblich, Christen haben keine Zweifel. Also Zweifel werden tabuisiert, man redet nicht über Zweifel, weil wenn du Zweifel hast, dann ist irgendwas falsch. Ja, dann glaubst du nicht richtig oder dann hast du was nicht verstanden oder irgend. Also Zweifel ist so ein Tabuthema. Das ist so das eine Lager. Und das andere Lager, das wird zurzeit immer populärer, vor allem online kannst du das brutal finden, da sind Zweifel verpflichtend. Also du musst zweifeln. Du musst alles auseinandernehmen, was dir irgendwie mal an Glaube so zugewachsen ist oder was entstanden ist. Du musst das demontieren, du musst es auseinanderrupfen. Du brauchst Zweifel, dort ist es dann schon eher so, wenn du nicht zweifelst, bist du schräg. Dann heißt, hey komm, wie kannst du das noch glauben? Das ist doch lang überholt, da haben wir uns doch weiterentwickelt, das haben wir doch hinter uns gelassen. Und du merkst jetzt, ob du jetzt die eine oder die andere Seite, in beiden Fällen ist das mit Zweifeln ein bisschen schwierig. Gell? Es ist auf jeden Fall irgendwie nicht cool und irgendwie seltsam. Ich glaube ganz persönlich, Zweifel sind was ultra Wichtiges. Glaube kann nicht wachsen ohne Zweifel. Wir hatten heute Morgen eine spannende Diskussion, ich will es gar nicht super vertiefen, weil es ist fast schon philosophisch, aber ich finde es super spannend. Es gibt keine Hoffnung ohne Zweifel. Das ist also gedanklich, kann man das ausschließen. Hoffnung existiert nur, wenn es Zweifel gibt. Ohne Zweifel brauchst du keine Hoffnung, dann ist es Realität. Also dann brauchst du die Hoffnung nicht. Glaube gibt es ohne Zweifel, aber er wächst nicht ohne Zweifel. Und deshalb ist Zweifeln etwas brutal Wichtiges und du brauchst es, um dich zu entwickeln. Aber, das ist mir super wichtig, in Zweifel brauchst du Orientierung. Du brauchst nicht unbedingt eine Erklärung. Es muss dir nicht jemand den Zweifel auflösen, aber du brauchst Orientierung. Du musst wissen, hey, wie kann ich mich im Zweifel orientieren? Wie kann ich da auch wieder eine Festigkeit finden? Wie kann ich denn Antworten finden eventuell? Aber auf jeden Fall brauche ich so eine Leuchtschnur, so eine Richtschnur. Wie kann man mit diesem Zweifel umgehen? Und ich möchte heute in diesem ersten Teil der Serie wirklich bei Basics einsteigen, damit wir dann an den anderen Sonntagen aufbauen und verstehen, um was geht's eigentlich. So, und mein Einstieg heute ist erstmal, was sind Zweifel überhaupt? Und wer mich kennt, der weiß es, ich liebe es, über unsere Sprache mich einem Thema zu nähern, weil unsere Sprache ganz, ganz viel verrät. Zweifel ist ein uraltes deutsches Wort. Das ist abgelehnt und weiterentwickelt von Zwiefel, von Zwiefal, von Zwiefla. Zwiefla ist das älteste deutsche Wort. Und vielleicht merkst du Zwiefla und Twins, Englisch. Das ist dasselbe Wort und es meint zwei. Wow, Zweifel. Jetzt gar nicht so schwer, gell? Da kommt Zweifel her. Aber es steckt tatsächlich etwas ziemlich Wichtiges drin. Um zu zweifeln, braucht es zwei Dinge. Puh. Meine Arbeitsschuhe. Zweifel können nur existieren, wenn es zwei Dinge gibt. Deshalb Zweifel. So, und jetzt gibt es Dinge, die sind sich gegenüber und die sind so krass unterschiedlich, dass du keine Probleme hast. Ja, wenn du jetzt eine Gelegenheit hast, stell dir einfach zwei verschiedene Situationen vor. Die eine ist, du hilfst hier im ICF auf der Baustelle, du willst arbeiten und da gibt es Steiger, die einem über den Fuß fahren können. Und jetzt sollst du dir entscheiden, wow, welchen der beiden Schuhe werde ich wohl nehmen? Ist gar nicht schwer, gell? So, die zweite Situation, du bist im Urlaub auf Mallorca am Strand, die Sonne scheint, 30 Grad, schön Sand, alles easy. Welche Schuhe nimmst du? Super easy. Es gibt zwei, aber eigentlich keine Zweifel. Es ist einfach. Aber so einfach ist es ja im Leben nicht immer. Manchmal sind die zwei Dinge so beschaffen. So, und jetzt kannst du nicht mit dem gleichen Gedanken eine Entscheidung treffen. Ja, was ist jetzt besser auf der Baustelle? Das ist kein Sicherheitsschuh, bloß falls du jetzt denkst, das ist einfach ein Turnschuh und das ist einfach ein Turnschuh. Was ist jetzt besser auf Malle? Der Turnschuh oder der Turnschuh? Der Neongelb oder der Neongelb und halt mehr schwarz als der andere. Aber du merkst, gell? Ist nicht so schwierig, also ist nicht so einfach, meine ich in dem Fall. Ja, ich komme selber durcheinander. Zweifel braucht zwei Dinge und das Problem der Entscheidung. Du musst aus irgendeinem Grund in eine Unsicherheit geraten, warum auch immer, dass du nicht so genau weißt, was von beiden ist jetzt eigentlich so das Richtige. Manchmal ist das voll einfach. Und manchmal ist es richtig schwer und dann gibt es Zweifel. Ich möchte es konkret jetzt auf Situationen im Leben anwenden. Du kannst zum Beispiel einem kleinen Kind, wenn es gerade heranwächst, sagen, hey, es gibt den Weihnachtsmann. Du kannst ihm erzählen, du, es gibt den Osterhasen. Du kannst ihm auch erzählen, du, es gibt Gott. Ganz by the way, für das Kind in dem Moment erstmal das Gleiche. Du erzählst ihm das und solange du die Autorität im Leben des Kindes bist, gilt das. Da gibt es keinen Zweifel, es gibt nur das eine. Es gibt die Aussage, Mama und Papa haben gesagt das, also ist das so. Jetzt kommen erste Menschen und sagen, ja komm hey, vergiss es. Das mit den Geschenken und dem Weihnachtsmann, das kannst du dir gerade mal schenken. Und jetzt kommt es darauf an, wie weit du in deiner Entwicklung vorangeschritten bist mit deinen Eltern und dir und wie stark sie diese Rolle der Autorität noch haben. Wenn die ersten Menschen kommen, wirst du sagen, aber Mama und Papa haben gesagt, also gilt das. Aber dann machst du Erfahrungen im Leben. Und du machst die Erfahrung, dass Mama und Papa so hier und da auch mal Unsinn reden. Und du machst die Erfahrung, dass das gar nicht stimmt, was die sagen. Und auf einmal entsteht eine Option. Aha, den Weihnachtsmann kann es geben, es kann ihn aber auch nicht geben. Den Osterhasen kann es geben, es kann ihn aber auch nicht geben. Gott kann es geben, kann es ihn auch nicht geben. Und du merkst, Zweifel kommen auf. Die Frage ist, wie können wir mit Zweifeln umgehen. Und das Erste und für mich schon das Wichtigste an der ganzen Predigt, es gibt keine pauschale Antwort auf Zweifel. Zweifel haben immer einen individuellen Charakter. Das, was für dich ein Zweifel ist, ist für den anderen vielleicht voll easy. Das, womit du haderst, wo du vielleicht halb dran krepierst, weil du keine Entscheidung treffen kannst, ist für einen anderen sonnenklar und felsenfest und total einfach. Und deshalb lasst uns als Gemeinde reif sein und die Zweifel des anderen ernst nehmen. Die Jünger waren Jesus gerade eben begegnet nach seiner Auferstehung. Und dort heißt es, Thomas, einer der zwölf, der auch Zwilling genannt wird, haha, Zwilling, Twins, zwei, zufällig, war nicht dabei. Deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte, das glaube ich nicht. Ich glaub's erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. Ein Zweifel löst sich erst auf, wenn die Option wegfällt. Aber was die Option darstellt, das kann eben sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. Und wir Menschen ticken sehr unterschiedlich. Ich möchte euch das an einem Beispiel erklären. Joas, du bist nicht vorbereitet. Kommst du mal auf die Bühne. Ein Riesenapplaus, oder? Er ist hochmotiviert. Jawohl. Er kommt auf die Bühne. Jawohl. So. Nie wieder sitzt da vorne. Doch, doch wirklich. Es ist mega cool. Jetzt hat doch tatsächlich jemand behauptet, wenn der Joas mir einen aufs Maul haut, tut es weh. Ich habe Zweifel. Oder? Hallo, also ich glaube das nicht. So, und jetzt kommt der Fabio daher und sagt, hey, also weißt du, guck ihn dir mal an, der hat jetzt 92 Kilo Lebendgewicht. 100, okay, also 100 Kilo Lebendgewicht. Wenn der zuschlägt, dann kommt die Faust mit einer Druckkraft von so und so viel Kilo, mit einer Geschwindigkeit auf deine 25 Millionen Schmerzrezeptoren, die du im Gesicht hast. Merkst du, das ist doch mega logisch, dass du... Da sag ich, vergiss es. Ich glaub's nicht. Da kannst du mir mit Argumenten kommen, wie du willst. Dann sagt er, nein, du, der hat mich heute Morgen geschlagen und ich habe 2 Stunden geweint. Ob mich das beim Fabio überzeugt, weiß ich nicht, aber es wird mich auf jeden Fall mehr überzeugen, als diese physikalische Erklärung, dass du mich schlägst. Aber wisst ihr, was mich wirklich überzeugen wird? Wenn er mir einen reinhaut. So, und das darfst du jetzt machen. Ich habe hier ein Kreuz, da darfst du jetzt draufhauen. Da darfst du jetzt draufhauen. Er hat Zweifel, gell? Er hat Zweifel, ob er das tut. Okay, wir machen das später. Joas, einen Riesenapplaus. Vielen Dank dir. Hey. Was ich dir damit sagen möchte, wie man Zweifel auflöst, ist sehr individuell verschieden. Es gibt Leute, denen reicht diese Erklärung. Es gibt Leute, denen reicht ein Zeugnis, ein Bericht, so war es. Und wieder andere müssen es erleben. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Es kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich sein. So, welche Zweifel haben wir denn jetzt überhaupt beim Thema Glauben? An was kann man denn da überhaupt zweifeln? Und das eine wäre so unser absoluter Urzweifel. Gibt es Gott überhaupt? Und ich habe mir überlegt, was kann ich euch dazu sagen? Und ich möchte euch einfach von mir ganz persönlich berichten, wie es mir damit geht. Ich bin christlich erzogen worden. Meine Eltern haben mir noch, bevor sie mir vom Weihnachtsmann erzählt haben, von Gott erzählt. Das war das Erste, was man in mein Leben hineingelegt hat. Dieses Gott existiert, Gott ist da. So, und dann habe ich im Laufe der Jahre Erfahrungen gemacht. Und es war in meinem Leben nicht eine einzige Erfahrung, die mich gelehrt hätte, Gott gibt es nicht. Ich habe diese Erfahrung nie gemacht. So, und dann kamen Argumente von Menschen, und ich habe sehr viele gelesen und gehört, und es war kein einziges dabei, das mich persönlich überzeugen konnte. Warum nicht? Weil ich glaube, an eine Welt ohne Gott zu glauben, braucht so viel mehr Glaube, und den habe ich nicht. Ich habe ihn einfach nicht. Ich kann nicht an eine Welt voll Zufall glauben. Das ist für mich logisch nicht greifbar. Ich kann es nicht glauben. So, und jetzt ist der Schlussfolgerung total easy. Ich habe Stunden Seelsorge gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nicht ein einziges Mal an Gottes Existenz gezweifelt. Das ist ein Gefühl, wo ich leider, wenn es dir anders geht, nicht mitfühlen kann. Ich kenne dieses Gefühl nicht. Gott hat schon immer für mich existiert, er existiert und ich hoffe, er wird immer existieren. Das Dritte weiß ich nicht. So, aber das ist bei mir so. Und das kann bei dir ganz, ganz, ganz anders sein. Gibt es Gott? Noch ein Zweifel könnte sein, der Zweifel an deinem Gottesbild. Und da sieht es bei mir jetzt schon ganz anders aus. Dass es Gott gibt, das war für mich nie eine Frage. Aber wie Gott ist, boah, da gibt es auf einmal Optionen. Wie kann man sich Gott vorstellen? Als einen großen Kontrolleur im Himmel, der über unser Leben wacht? Als einen liebenden, gutmütigen, leicht trotteligen alten Herrn? Als eine Kraftquelle, als Energie, als liebevoller Vater? Oder da gibt es Optionen. Und was macht man? Man schaut in der Bibel nach. Und dann schaue ich in der Bibel und dann spricht Jesus vom Vater. Und das tut Jesus oft. Jesus macht ein Bild von Gott, indem er ein Vaterbild setzt und sagt, schau mal, so ist Gott. Okay, habe ich registriert. Dann habe ich aber weitergeguckt in der Bibel. War Jahreslosung 2016, Jesaja 66. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Hä? Was jetzt? Gendergott? Und dann habe ich weitergelesen und dann steht doch da rotzfrech, dass Gott wie eine Henne ist, die ihre Küken unter die Flügel nimmt. Sag, hey, liebe Bibel, was denn bitte jetzt? Mutter, Vater, Henne, was ist Gott? Merkst du, ich kriege Optionen. Und in diesen Optionen können Zweifel entstehen. Zweifel über das, wie Gott vielleicht wirklich ist. Sind das schon Widersprüche in der Bibel? Vater, Mutter, Henne? Oder ist das einfach eine Ergänzung von einem persönlich sehr unvollständigen Bild? Das Dritte, woran wir Zweifel kriegen können, ist Logik. Logisch kannst du am Glauben zweifeln. Ich mache mal ein ganz extremes Beispiel und hoffe, dass es dich nicht überfordert. Ist der Zugang zu Gott das Ergebnis deiner Entscheidung? Oder hat Gott das vorher schon bestimmt? Puh, jetzt brauchen wir Stunden und Tage und Wochen und Monate. Ist der Zugang zu Gott Ergebnis deiner Entscheidung? Oder hat Gott vorher mal gesagt, der und die wird und hat es entschieden? Und wenn du dem mit Logik dich nähern möchtest, wirst du merken, jetzt werden Zweifel entstehen. Fang ruhig an, in der Bibel zu lesen. Dann findest du Timotheus und den Römerbrief. Und da heißt es, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und da heißt es, der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus ein und demselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen. Ein kostbares zum Schmuck und ein gewöhnliches für den Abfall. Wow. Echt jetzt? Steht da wirklich, dass Gott Dinge zum Wegwerfen gemacht hat? Sind wir denn nicht alle Kinder Gottes? Und du merkst auf einmal, wow, da können echte Zweifel entstehen. Und wisst ihr, diese Aussagen, die unter uns Christen oft gemacht werden, ja, da musst du nur in der Bibel lesen, das ist manchmal nicht so hilfreich. Weil manchmal liest du das in der Bibel und du liest das in der Bibel. Und dann denkst du so, ja was denn jetzt? Vater, Mutter, Henne? Alle gerettet? Oder ehrenvoller Gebrauch und Wegwerfmaterial? Was ist es denn jetzt? Wie geht man mit den Widersprüchen in der Bibel um? Und wisst ihr, jetzt könnten wir uns miteinander anschauen, wie zuverlässig ist die Bibel. Und ich sage euch ganz ehrlich, das war eigentlich mein Thema für heute. Darüber hätte ich sprechen sollen und das langweilt mich. Es langweilt mich so abartig. Es gibt monstergute Predigten und ich möchte dich einladen, beschäftige dich damit, geh ins Internet, hör dir diese Predigten an. Wirklich, es gibt unfassbar gutes Material zu dieser Frage. Quellenanalyse, Abschriftenforschung, innerbiblisch, außerbiblische Beweise. Da findest du so unglaublich viel, was dir erklärt, dass die Bibel mit Riesenabstand das historisch glaubwürdigste Buch der Welt ist. Und es langweilt mich, das jedes Mal neu erklären zu müssen. Aber warum will ich das nicht? Weil es nichts bringt. Weil es überhaupt nichts bringt. Erinnert euch noch an den Joas? Weißt du, wenn du so ein Argumententyp bist, dann hilft dir das vielleicht. Aber ich habe eins gemerkt, bei den meisten Argumentmenschen ist das so, wenn dich das tausendste Argument überzeugt, stellt dich das tausendeinste wieder in Frage. Und dann liest du Bücher und dann studierst du Theologie und dann machst du dein ganzes Leben wissenschaftlich klar, warum die Bibel vertrauenswürdig ist. Und dann kommt eine Frage und bäm, sind die Zweifel komplett wieder alle da. So, und dann gibt es die anderen Typen, diese Erlebnismenschen, die sagen, ja, du musst Gott nur erleben. Und dann spürst du doch, dass die Bibel zuverlässig ist. Ist das so? Ich habe in den letzten Predigten immer wieder von unserem Leben berichtet und ich kann dir sagen, du kannst Situationen erleben, da wirst du die Bibel gewaltig in Frage stellen. Da hast du massivste Zweifel an der Bibel. Die Frage ist nicht, ist die Bibel zuverlässig oder nicht? Die Frage ist, was entscheidet über den Ausgang meiner Zweifel? Was entscheidet darüber, was so ein Zweifel in meinem Leben mit mir macht und was am Ende dabei rauskommt? Und da fand ich es spannend, nochmal in den Duden reinzuschauen. Im Duden heißt es, Zweifel wird auch als Unsicherheit in Bezug auf Vertrauen, Handeln, Entscheidung, Glauben oder Behauptungen interpretiert. Es ist eine Unsicherheit in Bezug auf Vertrauen. Zweifel entstehen, wenn ich die Autorität in Frage stelle. Wenn meine Eltern die Autorität verloren haben in Sachen Weihnachten. Wenn sie die Autorität verloren haben in Sachen Ostern, dann kommen Zweifel auf. So, wenn ich jetzt also anfange, an der Bibel zu zweifeln, und die Zweifel sind erlaubt, sie sind gut, sie sind notwendig, aber wenn diese Zweifel kommen, dann frag dich doch selber mal, welchen Stellenwert hat die Bibel für dich? Wie würdest du sie denn einordnen im Ranking? Wie viel Autorität hat die Bibel über dein Leben? Gibst du ihr Autorität oder nicht? Es geht um Vertrauen. Und das hat mich diese Woche brutal beschäftigt, dieses Thema Vertrauen. Wisst ihr, Vertrauen ist kein Zufallsprodukt. Du kannst nicht sagen, ja, es ist Schicksal, das ist irgendwie so passiert, ich vertraue oder ich vertraue nicht. Nein, das stimmt nicht. Vertrauen kann man ganz sauber abgrenzen. Vertrauen ist das Produkt aus Erfahrung und Entscheidung. Deine Erfahrungen können dir Vertrauen geraubt haben, ja. Deine Entscheidungen, die du triffst, können Vertrauen wegnehmen. Vertrauen ist kein Gefühl. Und ich selber, ich merke in meinem Leben, Vertrauen ist für mich was Schwieriges, weil es für mich sehr oft mit Gefühlen verknüpft ist. Und da habe ich wirklich intensiv darüber nachgedacht und habe gedacht, Moment, das stimmt gar nicht, ich glaube hier eine Lüge. Vertrauen ist keine Gefühlssache. Misstrauen ist eine Gefühlssache. Misstrauen hat mit Gefühlen zu tun. Vertrauen ist eine Entscheidung. Ich muss es nicht fühlen. Ich muss es entscheiden und dann mache ich Erfahrungen und dann folgen Gefühle. Aber dass ich vertraue oder nicht, das hat was damit zu tun, wie ich mich entscheide. Ich möchte ganz kurz noch darauf eingehen, wie man jetzt mit diesen Widersprüchen der Bibel umgehen kann. Und da ist es zum Glück einfach. 90% aller Widersprüche, die du vermeintlich in der Bibel findest, lösen sich auf, wenn du den Kontext berücksichtigst. Wenn du mal den Satz davor und den danach liest oder das Kapitel davor und das Kapitel danach. Wenn du anfängst, den Zusammenhang mit zu berücksichtigen, lösen sich die allermeisten Widersprüche auf. Wisst ihr, ich glaube tatsächlich, ganz, ganz viel wird zurzeit auf dem Niveau hier diskutiert. So wird gerade die Bibel auseinandergenommen. Und dann werden scheinbare Widersprüche diskutiert, wo ich sagen muss, hey, sorry about, aber denk mal echt drüber nach. Eigentlich ist es ziemlich eindeutig. Da wird gefragt, es gibt 4 unterschiedliche Inschriften am Kreuz, was da jetzt draufgestanden ist. Und es gibt so viele Erklärungen, warum das so ist. Und ich frage mich, hey, ist das wirklich relevant? Ist es nicht vielmehr die Frage, was ist das Kreuz? So, das nächste ist die Situation. In welche Situation wurde etwas gesprochen? Ich kann nicht einfach eine Situation vor 2000 Jahren 1:1 mit heute vergleichen und sagen, ja, so war es und jetzt ist es eben genau gleich. Nein, so ist es manchmal nicht. Und das dritte ist Teilaussagen. Das finde ich so super spannend. Ich will es ganz kurz erklären, weil es echt manchmal witzig sein kann. Wenn du zu Hause renovierst, dein Wohnzimmer neu machst und du musst entscheiden, was für Tapeten drankommen, ja, dann gibt es einfach eine Auswahl an Tapeten. Und manche haben viel Geschmack, manche haben eher weniger Geschmack. So, und jetzt kann es sein, du bekommst eine Tapete vor Augen, da sind Katzen drauf. Okay, Katzen. Und jetzt gehe ich raus in den Garten und fange an, mit mir selber zu reden. Katzen gehen gar nicht. Hey, Katzen, ne, never ever Katzen. So, und jetzt hört mir mein Nachbar zu. Boah, der Mike, das ist der absolute Katzenhasser. Der wird Katzen wegmachen, das geht überhaupt nicht. Katzen, das, nee. Ich rede von der Tapete. Und solche Situationen gibt es in der Bibel. Und wenn du einfach nur bei den Katzen bleibst, kann das sein, dass du die Bibel massiv falsch verstehst. Weil du echt den Zusammenhang, die Teilaussage verstehen musst, die dort getroffen wurde. Und dann kannst du verstehen, warum diese Aussage drinsteht. Und dann, ganz am Schluss, bleiben ein paar Punkte in der Bibel wirklich offen. Dort sind Aussagen drin, die du nicht einsortieren kannst. Und ganz by the way, so geht es mir mit dieser Römerbriefstelle. Ich komme damit nicht klar. Geschöpfe zum ehrenvollen Gebrauch und welche zum Wegwerfen. Ich kann das nicht eintüten und ich weiß nicht, was Gott damit sagen will. Aber es gibt einen Vers in der Bibel, in Jesaja 55, dort heißt es, wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Ich persönlich glaube zutiefst daran, dass die Bibel Gottes Wort in Menschenwort ist. Das ist die Ultra-Kurzzusammenfassung meiner Einstellung zur Bibel. Ich glaube, dass es Gottes Wort in Menschenwort ist. Und die entscheidende Frage ist, wie stehe ich zu diesem Wort? Wie ist meine Vertrauensbasis? Leider passiert es mir manchmal, dass ich Dinge sage, weil ich so viel rede und manchmal auch echten Blödsinn rede. Dann kommt jemand zu mir und ich sehe schon am Gesicht, wie der zu mir kommt. Oh shit, da ist was echt falsch verstanden worden. Und dann höre ich mir das an und dann sage ich, hey, komm, so war es nicht gemeint. Und dann gucken die Menschen, die eine Herausforderung für mich sind, mich an. So hast du es aber gesagt. Ja. Und wisst ihr, Menschen, die mir vertrauen, Menschen, die mich kennen, die würden auch auf mich zukommen. Und die würden sagen, guck mal, Mike, so hast du es gesagt. Also tatsächlich, so hast du es gesagt. Wir können es uns auch anhören, aber so hast du es gesagt. Aber das passt so überhaupt nicht zu dem, wie ich dich kenne. Das bist doch nicht du. Du hast doch in anderen Situationen andere Sachen gesagt. Und ich merke doch, wie du handelst. Und ich erlebe dich doch. Und irgend das, was du da sagst, das passt doch nicht zu dem, wie ich dich kenne. Und ich möchte dich einladen, dass wir so mit Gott umgehen. Dass wenn da eine Sache in der Bibel drin ist, wo dir richtig hochkommt, wo du merkst, du kriegst das Würgen an der Stelle, du kannst es nicht verdauen, dann lass uns doch zu diesem Gott hingehen und sagen, du Gott, ey, du hast es gesagt, da steht's. Aber das passt so gar nicht. Ich verstehe es nicht, ich krieg's nicht klein. Hast du es anders gemeint oder höre ich nur Katzen oder was ist der Punkt an dieser Stelle? Kannst du mir es nicht erklären? Und dann entscheidet sich deine Vertrauensfrage. Im 2. Timotheusbrief heißt, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Ich möchte am Schluss dieser Predigt hier jetzt keinen emotionalen Aufruf machen oder sowas. Ich möchte dir einfach nur eine Frage stellen. Ich glaube, dass der entscheidende Faktor, wie wir mit Widersprüchen der Bibel umgehen, die Vertrauensfrage ist. Und ich stelle dir heute am Schluss dieser Predigt einfach nur die Frage, vertraust du Gott und vertraust du seinem Wort?
ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.